HR Info. Corona kompakt. Am Mittwochnachmittag.
Nachdem sich die Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben gehäuft haben, stehen die Arbeitsbedingungen mit Subunternehmen und Sammelunterkünften mit vielen osteuropäischen Beschäftigten in der Kritik. Die Bundesregierung hat jetzt reagiert. Vom kommenden Januar sollen nur noch Mitarbeiter des eigenen Betriebes Tiere schlachten und das Fleisch verarbeiten dürfen. Werkverträge mit Subunternehmen sollen weitgehend verboten werden. Es soll mehr Kontrollen geben, ob die Arbeitgeber die Gesundheitsvorschriften einhalten und bei Verstößen gegen die Arbeitszeitregeln drohen höhere Bußgelder. Die entsprechenden Gesetze sind heute im Bundeskabinett auf den Weg gebracht worden. Uwe Jahn berichtet aus Berlin.
Keine Toleranz für ein Geschäftsmodell, das die Ausbeutung von Menschen und die Ausbreitung von Pandemien in Kauf nimmt. Das sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in Berlin, als er sein Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft vorstellt. Heil argumentiert, dass die Covid-19-Ausbrüche in den Schlachthöfen nun ganze Landkreise betreffen, Lockerungen abgeblasen werden müssen. Und nicht nur das.
Noch wichtiger ist, dass die Würde und die Gesundheit von Beschäftigten, egal wo sie herkommen, in diesem Land zählt.
Eben auch bei den Schlachthöfen. Die Wurzel des Übels dort, laut Hubertus Heil, Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassung. Sie begünstigen ein undurchschaubares Geflecht von Subunternehmen. Die Behörden kommen nicht dagegen an. Nun sollen diese Werkverträge im Kernbereich der Fleischindustrie, also beim Schlachten und Zerlegen der Tiere, nicht mehr möglich sein. Stattdessen sollen die Betriebe die Mitarbeiter anstellen, und zwar ab dem 1. Januar 2021. Damit wären die Unternehmen auch verantwortlich zu machen, und zwar für viele Bereiche, in denen es bisher hakt. Also Arbeitsschutz, Unterkunft, Hygieneregeln, Arbeitszeiten. Es gibt nur wenige Ausnahmen.
Es geht nicht um die kleine Schlachterei auf dem Land. Es geht auch nicht um das Endkundengeschäft im Supermarkt, wenn beispielsweise an der Fleischtheke ein Endkunde eine Bestellung hat und da eine Wurst verarbeitet wird, ist das nicht der Regelungsbereich.
Davon abgesehen will Heil, dass die Arbeitskräfte in den Großbetrieben über ihre Rechte aufgeklärt werden und ihre Arbeitszeit digital erfasst wird. Das Bußgeld für Verstöße soll verdoppelt werden, von 15.000 auf 30.000 Euro. Außerdem sollen Zoll, Berufsgenossenschaften, Ordnungs- und Gesundheitsämter die Fleischfabriken engmaschiger kontrollieren. Genau hier setzt Kritik an, so schreibt Bernd Rieksinger, Vorsitzender der Linken.
Da ist es ein großes Problem, dass auf Eigeninitiative durchgeführte Kontrollen der Arbeitsschutzbehörden in den letzten Jahren um mehr als die Hälfte abgenommen haben. Der durchschnittliche Abstand der Arbeitsschutzkontrollen im Bereich Nahrungs- und Genussmittel insgesamt hat sich zudem von 7,1 Jahren 2008 auf 17,3 Jahre 2018 mehr als verdoppelt.
Erwartungsgemäß ist auch der Verband der Fleischwirtschaft wenig begeistert von Heils Vorstoß. Dreh- und Angelpunkt auch hier die Werkverträge.
Das Verbot von Werkverträgen zur Erledigung bestimmter Tätigkeiten in Fleischbetrieben, die eine bestimmte Größenordnung überschreiten, ist eine willkürliche Diskriminierung. Es bleibt abzuwarten, wie dies in einem Gesetz umgesetzt werden soll und ob eine solche Regelung Bestand haben kann.
Da klingt die Drohung mit, gegen Heils Gesetzesvorhaben zu klagen.
Die Bundesregierung will die Arbeitsschutzvorschriften in der Fleischindustrie verschärfen. Uwe Jahn berichtete aus Berlin, was das Kabinett dazu heute beschlossen hat. Die Lage der Mitarbeiter in den Fleischfabriken soll also verbessert werden, das haben wir eben gehört. Es sind Menschen, die oft aus Rumänien oder Bulgarien nach Deutschland kommen, um hier das Fleisch zu verarbeiten, das wir dann später im Supermarkt kaufen. Diese Menschen haben in den vergangenen Tagen Aufmerksamkeit bekommen, weil es etliche Fleischfabriken gab, in denen sich die Arbeiter mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Das hat auch dazu geführt, dass die Arbeitsbedingungen jetzt genauer untersucht wurden. Das Ergebnis: viele Arbeiter wohnen unter unmenschlichen Zuständen und verdienen kaum Geld. Peter Kossen ist katholischer Pfarrer in Lengerich in Westfalen. Er hat den Begriff Wegwerfmenschen für diese Mitarbeiter in den Fleischfabriken geprägt und setzt sich seit Jahren für menschliche Arbeitsbedingungen ein. Herr Kossen, Bundesarbeitsminister Heil hat heute gesagt, Mitarbeiter in den Fleischfabriken müssen demnächst ganz normal angestellt werden vom Unternehmen selbst und nicht von einem oder mehreren Subunternehmen, sodass am Ende alle Tarife und Gesetze gelten, wie bei anderen Angestellten in Deutschland auch. Ab Januar 2021 soll das gelten. Das klingt eigentlich alles ganz einfach. Ist es das auch?
Ja, die Leute sind da, sie dürfen hier arbeiten. Als EU-Mitbürgerinnen und Mitbürger haben sie hier freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Arbeit ist da. Das Frappierende ist, dass es so lange gedauert hat, bis diese Leute jetzt wirklich in einen Status kommen, in dem sie leben und arbeiten können, der abgesichert ist. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig.
Ob die Verträge eingehalten werden, das soll dann künftig durch feste Prüfquoten geregelt werden. Die sind im Gesetz festgelegt. Das klappt schon jetzt nicht, weil Personal fehlt. Glauben Sie, dass es in Zukunft besser funktionieren könnte, wenn die Arbeitsverträge durch den Arbeitsschutz kontrolliert werden sollen?
Wir haben gerade gehört in dem Beitrag schon, dass die Kontrollen zurückgefahren worden sind in den letzten Jahren. Wenn die Behörden, die zuständig, nicht deutlich aufgestockt werden, wird man Schlupflöcher suchen und finden. Da braucht es wirklich Behördenkompetenz, die auch gebündelt wird. Also eine Arbeitsinspektion, die effizienter ist als bisher, auch mit dem Recht, Betriebe stillzulegen, wenn dort Verstöße vorgefunden werden. Bisher sind die Behördenkompetenzen in Deutschland zu stark zersplittert und haben zu wenig Manpower und auch zu wenig Vollmachten.
Die Arbeitgeber sollen künftig außerdem mitteilen, wo sie ihre Arbeitskräfte einsetzen und wo sie sie unterbringen. Wie realistisch ist das aus Ihrer Sicht?
Wenn Sie das wollen, können Sie das auch. Das wird natürlich einiges nochmal zutage fördern oder auch befördern, dass die Leute jetzt doch so untergebracht werden, dass man das auch vorzeigen kann. Also an sich ist es kein Problem. Das Problem besteht natürlich in der Unterbringung bisher, wie sie ist. Und das ist eben nicht vorzeigbar. Aber das kann man verändern.
Ist das Paket an Maßnahmen der Bundesregierung jetzt der große Durchbruch hin zu menschlicheren Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie? Was glauben Sie?
Es kann es sein, wenn es durchgesetzt wird. Wir hatten in den vergangenen Jahren wichtige Gesetze, die dann aber auch daran, wenn man so will, gescheitert sind, dass sie nicht durchgesetzt wurden. Also es wird im Endeffekt wichtig sein, dass man auch kontrolliert. Ich traue den Verantwortlichen in der Fleischindustrie da wenig Gutes zu, jedenfalls keine Selbstkontrolle und keine Selbstverpflichtungen.
Was ist denn, wenn das Fleisch durch diese Maßnahmen für uns alle teurer wird? Finden die dann auch noch die Zustimmung in der Gesellschaft?
Die Gewerkschaft Nahrung und Genuss Gaststätten hat ausgerechnet, dass wenn jeder, der in der Produktionskette steht, mindestens den Mindestlohn bekommt, dass dann das Kilo Fleisch beim Discounter, wenn Sie oder ich das kaufen, im einstelligen Centbereich teurer wird. Möglicherweise werden wir es gar nicht mal merken. Und wenn das für alle gilt auf dem Markt, dann gibt es auch keine Wettbewerbsverzerrungen. Der Markt, die Produktion wird sich sehr schnell darauf einstellen, das Fleisch wird nicht deutlich teurer werden, bin ich sehr überzeugt davon.
Das Schlachten und die Verarbeitung in Betrieben der Fleischwirtschaft soll ab 1. Januar 2021 nur noch mit Arbeitnehmern des eigenen Betriebes zulässig sein. Werksverträge soll es nicht mehr geben, das hat das Bundeskabinett heute entschieden. Anlass für diese neuen Regelungen war die Häufung von Corona-Infektionen und die Kritik an den Arbeitsbedingungen in Fleischbetrieben. Eingeordnet hat das für uns Pfarrer Peter Kossen, der seit Jahren gegen die Arbeitsbedingungen in dieser Branche protestiert. Vielen Dank, Herr Kossen, für das Gespräch. Im Finanzausschuss des Landtages wurde heute die neueste Steuerschätzung präsentiert. Die Zahlen sind dramatisch. Wird Hessen durch Corona arm? Was kann sich das Land in Zukunft noch leisten? Die Steuerschätzung lässt nichts Gutes erahnen. Aus Wiesbaden berichtet unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
Für die meisten Mitglieder des Haushaltsausschusses war es keine Überraschung. Die hessischen Finanzen mit tiefroten Zahlen. Die errechneten Steuerausfälle ließen die Finanzpolitiker dann aber doch blass werden. Ein Minus von 6,4 Milliarden Euro in den nächsten 3 Jahren. Davon allein in diesem Jahr 3 Milliarden. Hessens Finanzminister Michael Boddenberg, CDU, vor schwierigen Zeiten. Einen solchen Einbruch gab es noch nie.
Das ist der Landeshaushalt, aber auch die Kommunen müssen mit erheblichen Ausfällen rechnen, die sich bis 2023 auf weit über 3,5 Milliarden Euro summieren. Das, wie gesagt, sind alles Prognosen, die zum jetzigen Zeitpunkt angestellt werden können, aber noch eine Reihe von Unsicherheiten enthalten, was am Ende dazu führen kann, dass wir Abweichungen nach oben oder aber auch nach unten haben werden.
Noch gibt es auch Optimisten, die hoffen, dass es nicht ganz so schlimm kommt. Das hängt davon ab, wie schnell die hessische Wirtschaft wieder in den Normalmodus wechseln kann, wie stark der Arbeitsmarkt belastet wird. Haushaltsexperten warnen aber vor zu großen Hoffnungen. Denn Hessen steht wie andere Länder auch vor einer doppelten Dramatik. Es gibt Einnahmeausfälle, aber auch Mehrausgaben. 8,5 Milliarden für ein Corona-Hilfspaket. Das Land hat dafür schon einmal Schulden aufgenommen und will das noch im Sommer ein zweites Mal tun, per Nachtragshaushalt. Um den durchzukriegen, braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Landtag. Bisher konnte die schwarz-grüne Koalition auf Unterstützung der Opposition bauen und hofft, dass das so bleibt. Das Geld sei gut investiert, so wirbt Hessens Finanzminister Boddenberg um Unterstützung. Es gehe um Investitionen ins Gesundheitssystem, aber auch um die Zukunft der Wirtschaft.
Wir wollten in jedem Fall Und ich glaube, wir dürfen sagen, dass wir das auch geschafft haben, italienische Verhältnisse verhindern. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Erfolge der letzten Wochen und Monate.
Die Zahlen der Steuerschätzung gelten als zuverlässige Prognose. In der vergangenen Woche tagte der Arbeitskreis Steuerschätzung per Videokonferenz. Da ging es um die bundesweiten Entwicklungen. Das hessische Finanzministerium hat daraus dann die Erwartungen für das Land abgeleitet. Besonders betroffen die hessischen Kommunen. Zahlungen aus dem Finanzausgleich wurden schon vorgezogen. Das soll Städten, Kreisen und Gemeinden über den Sommer helfen. Die Folgen der Corona-Krise dürften aber auch den Föderalismus in Deutschland nicht unberührt lassen. Die einzelnen Länder sind unterschiedlich betroffen. Finanzstarke Länder wie Hessen rechnen mit überproportionalen Steuerverlusten, wie schon in der Finanzkrise 2009.
Ich bleibe dabei, wir können und werden diese Krise meistern, aber es wird sicherlich ganz viele Jahre dauern.
Damit rechnet Hessens Finanzminister Boddenberg. Hessen habe gute Voraussetzungen, sich wieder aus der Krise hochzuarbeiten. Aber eine Frage bleibt. Was kann sich Hessen in Zukunft noch leisten und was bleibt auf der Strecke?
Hessen erwartet Steuerausfälle von fast 3 Milliarden Euro in diesem Jahr. Andreas Meyer-Feiß berichtete aus Wiesbaden über die neue Steuerschätzung.
HR Info. Corona kompakt. Am Mittwochnachmittag.
Überall, wo viele Menschen auf engstem Raum zusammenkommen, da ist die Gefahr für einen Corona-Ausbruch besonders groß. Das haben wir bei den Schlachthöfen gesehen und das werden wir in nächster Zeit wahrscheinlich noch öfter sehen, wenn Leute sich nicht an die Auflagen halten. In Frankfurt gibt es jetzt in einem Geflüchtetenheim fast 70 Fälle. Frank Angermund, wie haben die Menschen sich dort angesteckt?
Ja, beim gemeinsamen Fastenbrechen. Zurzeit ist ja noch Ramadan und gläubige Muslime essen dabei gemeinsam mit dem Einbruch der Dunkelheit. Und bei diesem gemeinsamen Fastenbrechen in dieser Frankfurter Flüchtlingsunterkunft haben sich 65 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, vor allem wohl muslimische Männer. Außerdem haben sich 2 Mitarbeiter des Betreibers, des Deutschen Roten Kreuzes, infiziert. Und von diesen Infizierten hat laut Stadt bisher nur einer Symptome gezeigt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Haben sich die Betroffenen einfach über die Vorgaben hinweggesetzt oder haben sie gar nicht gewusst, was da im Moment nicht geht?
Also ich finde, das ist schwer zu beantworten, aber eigentlich, das ist so eine persönliche Einschätzung, muss ja inzwischen jedem klar sein, dass gerade größere Gruppen Gefahren laufen, sich gegenseitig anzustecken. Egal, ob bei einer Party, einem Straßenfest oder beim gemeinsamen Ausüben der Religion, so wie es hier passiert ist. Und es gibt ja auch Corona-Verordnungen, Abstandsregeln. Das Problem in den Unterkünften ist, dass es insgesamt zu wenig Platz gibt, um überhaupt diese Abstandsregeln einzuhalten. 400 Menschen leben wohl in der Frankfurter Unterkunft in Bockenheim. Es war also eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann so etwas passiert. Geflüchtete in Unterkünfte gehören zu den besonders gefährdeten Gruppen. Und Gesundheitsdezernent Stefan Meyer hat heute nochmal gesagt, dass dieses Virus jeden treffen kann, egal welcher Religion, welcher Nation er angehört. Es mache vor niemandem Halt und Sicherheit gäbe es eben erst, wenn ein Impfstoff vorhanden sei.
Und was soll jetzt passieren, damit eine weitere Ausbreitung verhindert wird?
Ja, die Stadt hat 11 dieser Geflüchteten in einem Boardinghaus untergebracht. Dort werden seit April Obdachlose und Geflüchtete untergebracht, die in Quarantäne müssen. 52 Menschen, exklusive Familienmitglieder, ziehen morgen in ein anderes Apartmenthotel. Durch die Corona-Krise sind halt wenig Touristen in Frankfurt unterwegs und da stehen solche Apartmenthotels zur Verfügung. Die beiden DRK-Mitarbeiter sind zu Hause und in der Unterkunft sind zurzeit ja immer noch Infizierte, die kommen ja morgen dann erst weg und deren Kontaktpersonen, die werden von den anderen Bewohnern räumlich getrennt oder die sind schon räumlich getrennt und dann wird es zur Pflicht, innerhalb der Unterkünfte immer Gesicht- und Nasenschutz zu tragen, wenn die Menschen ihre Zimmer verlassen. Das war bisher wohl nicht allen Bewohnern klar. Und es wird noch weitere Tests in der Unterkunft geben.
Corona-Ausbruch in einer Frankfurter Flüchtlingsunterkunft. Informationen waren das dazu von Frank Angermund. Eine intakte Umwelt, das ist ja etwas, was wir uns eigentlich alle wünschen und der Mensch profitiert ja auch davon. Das hat sich gerade in der Zeit des Corona-Lockdowns jetzt gezeigt, als viele Menschen rausgegangen sind in die Natur. Wie nachhaltig sind aber vor diesem Hintergrund die Corona-Hilfen? Wird bei den jetzigen oder künftigen Hilfspaketen genug darauf geachtet, dass auch zukunftsweisende klimafreundliche Technologien gefördert werden? Dazu hat sich heute das Umweltbundesamt geäußert. Angela Ulrich. Ulrich berichtet aus Berlin.
Es sind Momente wie diese, die entscheiden. Krisen, die Weichen stellen können, hin zum Besseren, sagt Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamts. Messner, ein renommierter Nachhaltigkeitsforscher, will mit der neuen Studie seines Hauses vermitteln, dass es jetzt um viel, vielleicht um alles geht bei Klimaschutz und Nachhaltigkeit nach Corona, je nachdem, welchen Weg man wählt.
Die eine Kommentierung wäre, Corona hat das Wachstumsmuster der fossilen und ressourcenintensiven Wirtschaft verlängert und der europäische Green Deal wurde beschädigt. Die andere Weichenstellung, die würde sein, die Antwort auf die Wirtschaftskrise wurde zum Sprungbrett, um Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Jahr 2020 entscheidend voranzubringen.
Für dieses Sprungbrett wirbt das Umweltbundesamt aber nicht allein. Auch in der Wirtschaft, sagt Messner, hat sich der Wind gedreht. Anders als in der Finanzkrise 2008, 2009, die wenig grüne Akzente gesetzt hat, seien jetzt viele Firmen beim Umsteuern mit dabei. Sie bräuchten aber Sicherheit und ein klares Signal aus der Bundesregierung.
Wichtig ist jetzt, dass die Regierung zeigt, dass wir eine gemeinsame Richtung einschlagen. Wir brauchen einen Nachhaltigkeit- und Klimacheck für die Investitionen, die jetzt getätigt werden. Das würde dafür sorgen, dass die Richtung stimmt.
Das Umweltbundesamt hat für solch einen Klimacheck ein Modell entworfen. Es sieht aus wie ein Haus mit 3 Etagen. Als Fundament schlägt Messner einen Innovationsfonds für Nachhaltigkeit vor. Günstigere Strompreise durch ein Absenken der EEG-Umlage, dazu den Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Als 2. Etage gelte es, Mobilität jenseits des individuellen Verkehrs zu unterstützen, Bahn, Rad, ÖPNV. Alle öffentlichen Kredite müssten an Klimaschutzbedingungen gebunden werden. Und Etage Nummer 3, in Europa den Green Deal der EU solidarisch umsetzen und die Klimaschutzziele bis 2030 anheben, wie Kommissionschefin von der Leyen vorgeschlagen hat. Dafür trage die Bundesregierung als künftiger EU-Ratsvorsitz eine große Verantwortung, sagt Messner. Zuletzt hatte sich auch Angela Merkel beim internationalen Petersberger Klimadialog dafür stark gemacht.
Wir wissen, dass das ein langer Weg ist und deshalb begrüße ich den Vorschlag des Zwischenziels für die Europäische Union bis 2030, die Emissionen auf 50-55% gegenüber 1990 zu reduzieren.
Wenn Deutschland da wirklich mitmacht und gestalten will, dann müssen auch die eigenen Klimaanstrengungen verstärkt werden, weiß Merkel. Und das weiß auch der sonst recht widerspenstige Wirtschaftsflügel in der Unionsfraktion. Zumal auch CDU-Wirtschaftsminister Altmaier grüne Wiederaufbauprogramme angekündigt hat.
Wir wollen, dass wir die Überwindung der Corona-Pandemie auch mit innovativen und mit nachhaltigen Zielen verbinden und in Einklang bringen.
Gerade wurde der Schalter bei erneuerbaren Energien umgelegt, der Streit um Abstandsregelungen für Windanlagen beigelegt, Solarkraft mehr gefördert. Auch in der Autoindustrie setzen Konzerne inzwischen voll auf Elektromobilität. Nachhaltiger Wiederaufbau schafft Arbeitsplätze, sagt Uber-Chef Messner. Er ist optimistisch. Diesmal könne der grüne Wiederaufbau klappen.
Milliarden gegen Corona und was wird für die Umwelt getan? Angela Ulrich berichtete aus Berlin über Forderungen des Umweltbundesamtes, die Konjunkturpakete stärker am Umweltschutz auszurichten.
Seit 44 Jahren gibt es die Butch Cup in Frankfurt, einen Ort für Live-Konzerte oder durchtanzte Nächte. Solche Clubs gibt es auch in Hamburg, Heidelberg, Köln, Stuttgart oder Berlin und im Moment sind sie alle zu. Und sie bleiben auch erstmal noch zu, denn wenn man irgendwo körperliche Nähe im Grunde gar nicht vermeiden kann, dann bei Live-Konzerten und beim Tanzen. Aber den Clubs geht nach mehr als 2 Monaten Schließung finanziell die Luft aus. Deshalb appellieren die Betreiber von rund 30 Clubs in Deutschland in einem gemeinsamen offenen Brief an die Politik, das Überleben der Clubs zu sichern und sie zu unterstützen. Ralf Schäffler ist Gründer und bis heute Chef der Frankfurter Butch Cup. Ich habe ihn gefragt, wie es dem Club zurzeit geht.
Wie geht's? Wir versenken täglich Geld und ansonsten ist der Laden im Wachkoma sozusagen.
Wie viele Konzerte haben Sie abgesagt? Haben Sie da ungefähr eine Vorstellung?
Ich weiß, es sind 150 oder 200 Verlegungen gewesen bis jetzt. Abgesagt relativ wenige. Kann man wahrscheinlich an 2 Händen abzählen, die wirklich abgesagt sind. Alle anderen sind optimistisch. Am Anfang wurde ja ein Herbst verlegt, jetzt dann fing man wieder an, vom Herbst ins nächste Jahr zu verlegen. Also es herrscht auch eine große Unsicherheit auf Seiten der Agenturen. Also. Und es herrscht natürlich auch eine große Unsicherheit, weil die meisten Künstler kommen ja nun doch aus dem Ausland, ob die überhaupt hier rüberkommen. Ne?
Und Ihre Leute, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind die in Kurzarbeit?
Ja, Aushilfen, die sind entlassen und der Rest ist in Kurzarbeit.
In diesem offenen Brief, den Sie und andere Clubbetreiber geschrieben haben, fordern Sie unter anderem geänderte Rahmenbedingungen, so heißt es da wörtlich, für den Weiterbetrieb der Clubs. Was heißt das? Was bedeutet das?
man hat ja doch viele mit vielen Auflagen zu kämpfen und über die Wirtschaft ja insgesamt. Ne? Das, ich meine, das trifft ja nicht nur uns Clubs. Man hat also diese ganze Bürokratie, die ständigen Statistiken, die man ausfüllen muss. Also ich weiß noch, wie wir in der alten Patsch Cup waren. Da hatte ich eine Buchhalterin, die war eigentlich von Beruf Gärtnerin. Und da, weil die da eine Gärtnermeisterin war, konnte sie auch Buchhaltung, sie hat die Buchhaltung gemacht. Damit würde ich jetzt runtergehen. Wir haben jetzt eine Buchhaltungsabteilung hier. Und das hängt auch natürlich damit zusammen, dass der Umsatz natürlich mehr geworden ist. Aber mit den ganzen Anforderungen, was da alles dokumentiert und überprüfbar sein muss, da hat man wirklich viel mit zu tun. Und das hält einem natürlich vom Wesentlichen ab. Ne? Und kostet alle auch Geld unterm Strich.
Wenn wir es jetzt mal ganz konkret machen, was genau würde Ihnen jetzt spontan in dieser Situation, Ihnen und den anderen Clubbetreibern, am meisten helfen?
Man muss ja mal eins ganz deutlich sehen. Diese ganzen Versuche mit irgendwelchen Konzepten, die man macht, um irgendwas wieder zu eröffnen, das ist alles, zumindest was die Club- und Veranstaltungsszene betrifft, Kokolores, das ist Makulatur. Veranstaltungen, Konzertveranstaltungen, Partys leben davon, dass viele Leute auf einem Haufen sind. Und wenn das nicht so ist, wird das auch nicht angenommen. Das ist uninteressant. Also, solange da noch von Mindestabständen und was weiß ich alles die Rede ist, kann man das alles vergessen. Findet nicht statt. Was man vielleicht machen könnte, wir könnten bestuhlte Veranstaltungen machen, aber auch nur unter der Bedingung, dass wir so bestuhlen, wie wir immer bestuhlen. Wenn wir anfangen, die 5-Quadratmeter-Regel anzuhalten, da kriege ich 100 Leute in die Patsch Cup. Also, Sie können sich ja ausrechnen, was das bedeutet. Erstens geht ja vielleicht bei so einer Veranstaltung, weiß ich nicht, ob da geht jemand einmal hin und nie wieder, weil das ist furchtbar, das ist grauenhaft. Da kann ich mich auch daheim, setze ich mich lieber auf meine Couch und Fernseher und gucke mir Musikfilm an. Das ist dann stimmungsvoller, ne? Das ist der Punkt.
Jetzt lesen und hören wir, es gibt ja schon eine ganze Reihe von Maßnahmen, um den Kulturbetrieben mit Geld unter die Arme zu greifen. Allein Hessen will da 50 Millionen Euro in die Hand nehmen. Greift das bei den Clubs nicht?
Keine Ahnung. Ich habe bis jetzt von diesen Maßnahmen noch nichts mitgekriegt, außer dass sie angekündigt wurden. Und Sie dürfen gewiss sein, unsere Buchhaltungsabteilung wäre da ganz vorne dabei, wenn es da irgendwas Greifbares gäbe für uns. Also ich meine, ein anderes Beispiel ist ja zum Beispiel, es wurde ja, da haben ja nicht nur wir drüber berichtet, sondern die Wirtschaft hat sich ja insgesamt drüber beschwert, diese berühmten Kredite, die von der KfW zu 80 beziehungsweise 90, manchmal sogar 100% durch die Bürgschaft übernommen wird. Da gehen Sie zu Ihrer Bank. In unserem Fall eine Bank, mit der wir seit Anbeginn zusammenarbeiten. Und dann sagt die Bank, ja, das ist ja Gastronomie. Da können wir doch gar nicht, das ist ja alles ganz schlecht. Wir haben unsere Fachleute gefragt. Da sagen wir, entschuldigen Sie mal, Sie kennen uns so lange, Sie kennen unsere Bank, Sie kennen unsere Kontostände, Sie wissen ganz genau, dass wir ein solider Betrieb sind. Ja, und dann kommen Sie an und wollen Bürgschaften haben. Dann sagen wir, wieso? Ich denke, die KfW-Bürgschaften. Ja, aber Also das klingt da von vornherein schön. Und wenn Sie dann drangehen, ist das ein ziemlicher Arbeitsaufwand oder zum Teil nicht umzusetzen.
Wie lange könnte die Batsch Cup, wie lange könnten andere Clubs auch überleben, wenn die Politik nicht auf ihre Forderungen eingeht?
Ich habe keine Ahnung. Also wir werden es eine Zeit lang schaffen und dann ist natürlich auch, das ist endlich. Ne? Und wie das bei anderen Clubs ist, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht sehr lang.
Über die schwierige Situation der Live-Musikclubs in Corona-Zeiten. Ralf Schäffler, Gründer und Betreiber der Batsch Cup in Frankfurt.
HR-Info. Corona kompakt. Am Mittwochnachmittag.